Psalm 118, die Verse 26 bis 29. Psalm 118, Verse 26 bis 29. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
Wenn wir eine Umfrage auf dem Münsterplatz in Basel machen würden, wer ist Jesus für dich? Ich glaube, da würden wir auch einen richtig bunten Blumenstrauß an Antworten bekommen, was die Leute darüber denken. Wer ist Jesus für dich? Die einen werden sagen, naja, er war irgendwie schon ein guter Mensch, hat gute Sachen erzählt, war moralisch irgendwie korrekt. Für andere ist er vielleicht einfach schlicht ein Religionsstifter, einer neben vielen anderen, die es in der Geschichte gegeben hat. Für die Nächsten ist er ein großer Prophet, also hat durchaus Bedeutung, dem auch Achtung gebührt, wo man auch mal genauer hinschauen kann. Wieder andere würden ihn vielleicht eher als Sozialrevolutionärer bezeichnen, einer, der hat für soziale Gerechtigkeit gekämpft, der hat für Frieden gesorgt, für eine bessere Welt, gegen Unterdrückung, gegen Armut. Womöglich würden ihn manche sogar mit Weihnachten, mit Ostern in Verbindung noch bringen, wenn vielleicht die ältere Generation es eben noch weiß, dass Jesus irgendwas damit zu tun hat. Also ich denke, Meinungen darüber, wer Jesus ist, gibt es wie Sand am Meer. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder von uns, jeder, der hier auch in diesem Raum sitzt, für sich selber weiß, wer ist Jesus für mich? Für mich ganz persönlich. Und ich bin so froh, dass die Bibel uns an dieser Stelle nicht im Dunkeln stochern lässt, sondern wirklich handfeste Informationen mitgibt und uns zeigt, wer Jesus ist. In unserem Bibeltext aus Johannes 12, da erleben wir Jesus eben bei einem ganz besonderen Event, dem Einzug nach Jerusalem, wonach eben auch der Palmsonntag heute ja genannt ist. Wir wollen da besonderen Fokus auf die Frage legen, wie gehen die Menschen damals mit Jesus um? Warum machen sie dies oder jenes? Wer war Jesus für sie und letztlich auch, wer ist Jesus für dich? Wir lesen aus Johannes 12 die Verse 9 bis 18. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er Jesus dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Das war erst kurz davor. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Das heißt, sie erzählten davon überall weiter. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Nun war es also endlich soweit. Jesus hatte seine Jünger immer wieder darauf hingewiesen, die ganzen 3 Jahre, mit denen er zusammen war, dass bald seine Stunde kommen würde. Mit den heutigen Versen kommen wir genau in diese heiße Phase der Passionswoche. Wir befinden uns nur noch 5 Tage vor dem Passafest. Und deshalb war auch die ganze Stadt Jerusalem in Bewegung. Da war richtig was los. Immer mehr Festpilger waren gekommen, um nach Jerusalem, um dabei zu sein bei diesem großen Fest. Aber womöglich keiner ahnte, welche weltbewegenden Ereignisse sich in diesen kommenden Tagen hier noch abspielen würden. Und auch für den Jünger Johannes, dem Schreiber dieses Evangeliums hier, war diese Zeit sehr wichtig, sehr wertvoll. Denn es fällt auf, dass er ab Kapitel 12 plötzlich viel mehr Details und Informationen in seinen Text hineinpackt als bisher. Während Johannes in den ersten 12 Kapiteln knapp 3 Jahre des Lebens des Herrn Jesus zusammenfasst, verwendet er nun ganze 8 Kapitel für die sogenannte Karwoche, die zunächst hier mit diesem Einzug Jesu in Jerusalem beginnt. Und obwohl Jesus natürlich keine Webseite hatte, wo man seine Termine nachschauen konnte, wann kommt Jesus nach Bethlehem, wann nach Nazareth, wann nach Jerusalem, er war auch nicht auf Twitter oder Facebook unterwegs, nein, die Gerüchteküche hat immer noch, die Buschtrommel hat wunderbar funktioniert, die Leute haben es einfach weitererzählt. Wo ist Jesus zuletzt gewesen? Was hat er als nächstes vor? Und von diesem Jesus hatten die Festpilger, die da ankamen, eben auch schon vieles gehört. Er hatte ja schon viele Wunder getan, war durch die Lande gezogen und vor allem das Letzte, die Auferweckung des Lazarus, das hatte sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Nun wollten sie genau diesen Totenauferwecker mal live sehen. Und was für eine tolle Gelegenheit jetzt, wo sie gerade in Jerusalem waren, diesen Jesus zu empfangen, ihm entgegenzulaufen. Ich habe mich gefragt, wie kommen die Menschen eigentlich dazu, diesem Jesus so einen großen Empfang zu bereiten? Wieso war Jesus plötzlich ihr großer Star? Einige Details im Text helfen uns vielleicht weiter zu erkennen, was hat sich bei denen in den Gedanken eigentlich mit bewegt. Aus welchen Motiven heraus haben sie vielleicht gehandelt? Vers 13 sagt, sie liefen Jesus mit Palmzweigen entgegen. Ich habe gelesen, das Wedeln mit Palmzweigen war zur Zeit Jesu noch gar nicht so alt, etwa 150, 200 Jahre. Und vor allem bei Festen, bei Umzügen, militärischen Siegen wurde es praktiziert. Palmzweige, sie waren ein Zeichen der Freude, Zeichen des Sieges, Zeichen der Freiheit. Es war eine Art Nationalsymbol, weil eben auch eine großartige Hoffnung damit zum Ausdruck kam. Wir warten auf einen Befreier. Auch das schwang hier mit. Wir warten auf den Messias, der uns von den Römern befreit. Genau diese Sehnsucht bringen sie ja auch in ihren Worten zum Ausdruck, wenn sie Hosianna rufen. Das heißt, hilf doch, Herr, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir haben vorhin auch schon davon gesungen. Und diese Jubelworte, Arthur hat sie vorher auch schon gelesen, sie sind entnommen aus Psalm 118. Es waren Verse, die die Juden kannten. Warum? Weil sie Teil des sogenannten Hallel waren. Und Hallel heißt Lobpreis, bei dem Psalm 111 bis 118 von der ganzen Gemeinde gesungen wurden, als sie eben auf dem Weg hinauf nach Jerusalem zogen, gepilgert waren. Und es betraf das Passafest, das Laubhüttenfest und auch das Lichterfest. Das heißt, da wir uns kurz vor dem Passafest befinden, waren ihnen genau diese Worte aus Psalm 118 sehr vertraut, nur plötzlich mit einer ganz neuen Perspektive. Seit Jahren hatten sie davon gesungen, dass der Messias kommt. Passa war das Fest messianischer Sehnsucht. Und jetzt plötzlich ist der Messias mitten unter ihnen. Die messianische Sehnsucht wird also schlagartig zur Wirklichkeit, zu einer neuen Realität. Ich glaube, wir können uns diese Spannung gar nicht richtig vorstellen, die wir so weit weg sind von Israel 2000 Jahre später. Aber es muss eine unglaubliche Stimmung damals geherrscht haben bei diesen Zehntausenden von Leuten in Jerusalem. Wie bei einem Regierungsantritt von Königen im Alten Testament wurden nun Kleider ausgebreitet auf dem Boden. Der Weg wurde bestreut mit Zweigen, mit Palmzweigen. Und die Hosianna-Rufe, sie wollten kein Ende mehr nehmen. Sicherlich stand die römische Eliteeinheit, die das irgendwie aus der Ferne beobachtet hat, auch ganz schön unter Strom. Als die Juden diesen Jesus sogar als neuen König feierten, was würde Herodes dazu sagen, wenn er davon mitbekommt? Ja, inzwischen war die halbe Stadt irgendwie auf den Beinen, war unterwegs diesem Jesus entgegen. Also eine unwahrscheinlich angespannte Stimmung muss das hier gewesen sein, als dieser große Menschenpulk sich langsam Richtung Stadttor von Jerusalem bewegte. Ich weiß natürlich nicht, wie der Otto Normaljude damals gedacht hatte über Jesus, aber Vers 17 und 18 geben uns doch ein bisschen Hinweise, worum es der Mehrheit vermutlich ging. Ein Schlüsselwort steht hier in Vers 18, darum ging ihm die Volksmenge entgegen. Ja, warum denn? Das lesen wir schon in Vers 17, weil sie von der Auferstehung des Lazarus gehört hatten. Und diese Nachricht hat sie eingeschlagen wie eine Bombe. Ein Toter wurde zum Leben zurückgeholt. Und es trennte die Zuhörer in mindestens zwei Gruppen. Die einen hatten sich wegen des Wunders zu Jesus sogar bekehrt. Das lesen wir in Vers 11. Was für eine Freude. Da gab es Menschen, die kamen dadurch zum Glauben. Die anderen, vor allem die obersten Priester, lesen wir in Vers 10, die kochten innerlich vor Wut. Dass jetzt nicht nur Jesus der Anziehungsmagnet war, nein, es kam jetzt noch ein zweiter dazu. Jetzt sind alle auch noch dem Lazarus nachgelaufen, wollten sehen, hey, lebt der tatsächlich wieder? In Scharen kamen sie, lesen wir, um sich Lazarus anzuschauen. Genau betrachtet hat diese Gruppe der obersten Priester aber eigentlich gar keinen Grund, sich über Jesus zu beschweren. Denn das, was Jesus tat, also Tote auferwecken, das war eines der messianischen Wunder, von dem die Juden wussten, das kann nur der Retter, nur der Messias. Und spätestens jetzt hätten sie doch begreifen müssen, hey, was vor unseren Augen passiert, darauf haben wir doch immer gewartet. Jetzt hätten sie anfangen müssen zu glauben, Jesus ernst zu nehmen, ihm zu vertrauen. Auf was wollten sie denn noch warten? Auf wie viel Wunder, wie viele Verheißungen sollten sich denn noch erfüllen aus dem Alten Testament? Aber die fromme Elite ließ sich nicht helfen. Ihre Selbstgerechtigkeit stand ihnen hier ganz gewaltig im Weg. Deshalb musste Jesus ja in Matthäus 23 diese harte Strafrede halten gegen die Pharisäer, gegen die Schriftgelehrten. Immer wieder, wehe euch, ihr es ablehnt, die ihr den Messias verwerft. Aber umso schöner natürlich, dass es doch aus dem Volk Einzelne gab, die an Jesus glaubten, die umgekehrt waren und ihn ernst nahmen. Aber auch das waren längst nicht alle. Es gab noch genügend andere Mitläufer, die Masse. Die Frage ist, was hinderte sie daran, ebenfalls an Jesus zu glauben, sich auch an ihn zu wenden? Luther 84 übersetzt hier Vers 17 und sagt, das Volk aber rühmte die Tat. Es rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Das heißt, das Volk rühmte Jesus vor allem wegen dem außergewöhnlichen Wunder. Sie rühmten die Tat, nicht den Wundertäter. das, was er getan hatte, dem jubelten sie zu, aber nicht Jesus als Person. Sie jubelten nur über das, was er kann, über seine Macht. Hosianna, dem Sohn Davids, bitte erlöse uns von den Römern. Da steckte eine ganz große Bitte in ihren Jubelrufen. Die Juden sahen in ihm den Retter endlich in ihrem Land, der sie aus der Unterdrückung der Römer befreien sollte. Ja, als einen irdischen Messias hier auf der Erde, da hätten sie ihn gerne gehabt, der auf dem Thron sitzt, der regiert über das Land und die Römer vertreibt. Aber daran, wer Jesus wirklich war, was seine Mission tatsächlich bezweckte, das schien viele nicht zu interessieren. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass dieselbe Menge, die hier noch mit Hosianna rufen, Jesus begrüßt, wenige Tage später schon im Chor schreit: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Ans Kreuz mit ihm! Jesus, er hatte ihre Erwartungen nicht erfüllt. Er verfolgte eben den Plan des Vaters im Himmel, nicht den Plan, den sich die Menschen ausgedacht hatten. Die Frage an uns lautet hier: Welche Erwartungen haben wir an Jesus? Wie schauen unsere Vorstellungen darüber aus, was Jesus in meinem, in deinem Leben zu tun hat? Wie er bestimmte Dinge handhaben soll, wo wir sein Eingreifen erwarten und auch schon ziemlich genau wissen, was er zu machen hat und wie er es zu machen hat und auch wann er es zu machen hat. Haben wir nicht auch ganz oft unsere ganz persönlichen Vorstellungen? Womöglich haben wir uns auch im Laufe der Zeit ein ganz eigenes Bild von Jesus zurechtgeschustert und brauchen Jesus eigentlich nur für unsere eigene fromme Mission, natürlich gut getarnt unter christlichem Gewand. Aber in Wirklichkeit brauchen wir Jesus nur, um die eigenen Ideen zu verwirklichen, um meine Visionen durchzubringen. Vielleicht wäre es mal an der Zeit zu fragen: Was ist eigentlich deine Mission, Jesus, mit mir, mit meinem Leben? Welche Aufgaben soll ich in nächster Zeit anpacken und welche lieber nicht? Wodurch möchtest du dich in meinem Leben verherrlichen, zeigen, präsentieren? Wie soll ich meine nächsten Wochen füllen? Wie soll ich meine Kraft einsetzen, meine Begabungen? Wie kann ich mein Geld sinnvoll in dein Reich investieren? Ja, wie möchtest du mich gebrauchen, Herr? Ich glaube, es lohnt sich, über all diese Fragen immer wieder ehrlich nachzudenken. Und auch über eine zweite Frage lohnt es sich, dass wir mal gründlich reflektieren: Woran bin ich eigentlich mehr interessiert? An dem, was Jesus tut, oder an ihm persönlich? An seinen Wundern oder an seiner Person? Interessieren uns die Wunder Gottes und die Taten Gottes nicht oft mehr als er selber? Ich ertappe mich da auch immer wieder selber, dass mein größtes Interesse oft in Bereichen gilt, wo Jesus mir helfen kann, wo er mir Gutes tun kann, wo ich seinen Segen in meinem Leben brauche, wo ich seine Weisheit brauche, um bestimmte Schritte zu gehen, wo ich seine Kraft benötige in den Herausforderungen des Lebens. Und ich merke, das spiegelt sich auch im Gebetsleben dann wieder. Wie oft sind die Gebete dann erfüllt: Herr, hilf mir da, schenk mir da Gelingen, gib mir Kraft für diese und jene Aufgabe. Du siehst diese Prüfung, diese Entscheidungen, die anstehen. Lass mich da nicht allein. Greif doch bitte dort ein und so weiter. Und das sind alles gute Anliegen, gute Dinge, die dürfen wir unserem Herrn bringen. Aber doch merke ich, Gott möchte mehr von mir haben. Er möchte mehr sein als nur mein Problemlöser, mein Sorgenverbesserer. Er möchte nicht, dass wir nur am Sonntagmorgen ihm in Liedern zujubeln, ihm fröhlich singen und am Montag dreht sich wieder alles nur um mein eigenes Leben. Ich glaube, hier brauchen wir uns auch gegenseitig als Geschwister, dass wir uns immer wieder ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Nicht nur in diesem Ego-Strudel voranzugehen, sondern dass es auch in unseren Gebeten, in unserem Leben wieder ganz um ihn gehen darf. Um sein Wesen. Und nicht nur um das, was er tut. Wir kommen zurück zum Text und denken noch über eine weitere Frage nach. Wie geht eigentlich Jesus mit dem ganzen Trubel um? Ich meine, er hatte es nicht angekündigt oder geplant. Er hatte nicht die Leute bestellt, dass sie ihm hier ein riesen Hosianna-Tamtam machen. Nein, was hat er eigentlich dazu zu sagen? Interessant ist, dass Jesus eigentlich alles kommentarlos über sich ergehen lässt. Er widerspricht dem Gesagten nicht. Und er wehrt ihnen auch nicht, dass sie mit Palmzweigen ihm entgegenkommen und den Weg säumen. Im Gegenteil, er nimmt die Huldigung an, die ihm hier zukommt. Und er nutzt die Anwesenheit dieser großen Menschen am Sammlung am Passafest, um sich wirklich als König zu zeigen. Und zwar als der König, der in Zacharia 9, Vers 9 angekündigt wird. Wir haben es vorhin schon mal gehört. Auch Arthur hatte ihn vorher schon mal gelesen. Frohlocke sehr, heißt es dort, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Interessant ist hier zu sehen, Johannes zitiert nur den Teil des Verses, der mit dem Einzug Jesu hier erfüllt war. Zacharia 9, Vers 9 enthält noch mehr Details, die sich dann teilweise auf Golgatha erfüllten, beziehungsweise noch ausstehen. In Vers 15 von Johannes 12 lesen wir nämlich, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Genau dieser Versteil hatte sich vor ihren Augen erfüllt. Jesus war auf einem Eselfüllen nach Jerusalem eingezogen. Die Tochter Zion steht hier sinnbildlich für Jerusalem. Für sie war Rettung gekommen. Ja, Jesus war wirklich der König Israels. Er kam im Namen des Herrn, wie sie es ihm zusangen. Daher haben die Leute inhaltlich nichts Falsches gesagt. Einige Zeit vorher, in Johannes 6 noch, hat Jesus es nämlich noch abgelehnt, zum König gemacht zu werden. Damals war seine Zeit noch nicht gekommen. Jetzt aber war die Zeit gekommen, wo er klarstellte, dass er tatsächlich der Messias und der König von Israel war. Ein König allerdings, der durchaus außergewöhnlich war. Denn das Reiten auf einem Esel, das passte eigentlich überhaupt nicht in diesen feierlichen Festakt. Kein anderer König vor ihm und wahrscheinlich auch nach ihm war jemals bei seiner Amtseinführung auf einem Esel geritten und erst recht nicht auf einem Jungtier, das noch gar keine Ahnung hatte, wie Reiten überhaupt geht. Nein, Könige kamen stets hoch zu Ross daher, bei einem schön geschmückten Pferd. Jesus dagegen, er ritt weder auf einem Pferd, noch trug er ein Schwert. Nicht mal eine Krone hatte er, kam auch nicht im Kriegswagen. Nein, das Reiten Jesu auf einem Esel war eher ein Symbol des Friedens. Und damit machte er deutlich, er ist ein demütiger König, der insbesondere keine politischen Ambitionen hat und damit eigentlich im krassen Gegensatz zu den ganzen Hoffnungen und Erwartungen der großen Masse stand. Sie hatten sich ihren Messias anders vorgestellt. Jesus gab aber dem Messiastum hier einen anderen Sinn, als viele Feiernde es taten. Denn mit seinem Einzug in Jerusalem bestieg er eben nicht den Thron seines Reiches. Noch nicht. Das steht noch aus. Sondern er ging auf den Thron seines Kreuzes zu. Dafür war er nach Zion gekommen. Nicht in erster Linie, um gefeiert und bejubelt zu werden, sondern um zu leiden, um zu sterben, den Kelch zu trinken, von dem der Chor vorhin so schön gesungen hat. Und dann auch, um später aufzuerstehen, zurückzukommen, das Reich Gottes für die Nationen aufzuschließen. Das war sein Plan, das war seine Mission, sein Auftrag, seine Leidenschaft, Menschen zu retten, die ohne ihn verloren sind. Wir sind mit einer Frage vorhin gestartet in diese Predigt. Wer ist Jesus für dich? Wir haben gesehen, welche drei Möglichkeiten es gab, mit Jesus umzugehen damals. Für einige Juden war Jesus der Schlüssel zu wahrem Leben. Sie erkannten den Messias als ihren persönlichen Retter. Halleluja, was für eine Freude. Für die fromme Elite wurde Jesus durch die Wunder und den jubelnden Einzug nur einmal mehr zum Stein des Anstoßes, den sie mit aller Gewalt aus der Welt schaffen wollten. Weg mit ihm. Für Jesus war kein Platz in ihrem Leben. Und dann war da noch der große Rest der Volksmenge, die zwar auch fleißig Jesus mit zugejubelt haben beim Einzug, die aber genauso ein paar Tage später auch mitgeschrien haben, kreuzige ihn, als er verurteilt wurde. Für sie wäre Jesus gerne mehr geworden, aber als Wundervollbringer war Jesus eben nicht primär gekommen. Seine Hilfe für ihre irdischen Sorgen und Nöte hätten sie gerne in Anspruch genommen. Doch Jesus wollte eben nicht nur ihr äußerer König werden, sondern ihr Herzenskönig. Nehmen wir diese wichtige Frage doch heute mit nach Hause, vielleicht auch mit in diese Karwoche hinein, zum weiter drüber nachdenken. Wer ist Jesus für dich? Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar für das, was du für uns auf dieser Erde getan hast. Wir sind so dankbar, dass du diesen Weg gegangen bist hin ans Kreuz nach Golgatha. Du wurdest zwar jubelnd in Jerusalem empfangen, aber du wusstest, dass es nicht lange dauern wird, bis die Stimmung wieder umschwankt und bis dein Tod nahet. Danke, dass du diesen Weg trotzdem gegangen bist. Durch all die Leiden, durch all die Schmerzen hindurch bis ans Kreuz. Und danke, ja, dass der Tod auch nicht das letzte Wort hatte. Du bist wieder auferstanden. Darüber freuen wir uns, das dürfen wir feiern. Und Herr Jesus, wir wollen so sehr bitten, dass du auch in unserem Leben genau das wirst, was du möchtest, dass du uns immer wertvoller, wichtiger wirst. Dass wir ja nicht nur an dem hängen, was du für uns tust, an dem Segen, den du uns schenken möchtest, sondern dass wir vor allem dich besser kennenlernen wollen. Dass wir uns ausstrecken nach mehr von dir und ja, deiner Liebe, deiner Größe, deiner Gnade, die so völlig anders ist als alles, was wir sonst in dieser Welt sehen. Danke, dass, wenn wir dich anschauen, dass wir wieder neu gestärkt und ermutigt werden, auch für die neue Woche, für all die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen. Du gehst uns voran und wir dürfen mit dir unterwegs sein. Danke dafür. Amen.